Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Amate, finest hour, die Schlacht von Civitate. Grimmige, breitschultrige Männer mit hellem Haar hatten sich in einem Schildwall formiert und stellten sich der weltlichen Armee des Papstes. Die Normannen waren von ihrem noch relativ jungen, aber sehr erfolgreichen Herzogtum im Norden Frankreichs ausgezogen, um ihre Besitzungen im Mittelmeer zu mehren, darunter im Süden Italiens und auf Sizilien. Im 11. Jahrhundert eroberten sie große Teile dieser Region und wurden zu einem ernstzunehmenden Machtblock im Hinterland des Papstes, was diesem ganz offensichtlich missfiel, obwohl sie längst die heidnischen Götter ihrer Vorväter in Vergessenheit geraten hatten lassen und zum katholischen Christentum übergetreten waren, lagen ihnen weltliche Belange mehr am Herzen als ihr Seelenheil, und sie erhoben die Waffen gegen die Armee des Heiligen Vaters. Wir wissen, was viele von euch jetzt denken werden. Finest Hour stand schon immer im Zeichen der brachialsten und größten Schlachten der Weltgeschichte. Wenn es um die Normannen und ihre militärischen Erfolge geht, kommt man um einen Namen nicht umhin. Hastings. Im Oktober 1066 vernichtete dort Herzog Wilhelm I. das angelsächsische Heer, vernichtend, und beendete damit 500 Jahre englischer Kultur auf der Insel. Er machte sich vom Herzog zum König und damit zu einem der größten Player in Europa. Aber wir von God's Rage möchten auch die wenig besungenen, die unbekannten und fast im Mahlstrom der Geschichte untergegangenen Heldentaten erzählen. Deshalb stellen wir euch heute bewusst eine Schlacht vor, die wohl den wenigsten von euch ein Begriff sein wird. Die Schlacht von Civitate. Kapitel 1. Der Heilige Stuhl. Starten wir mit dem historischen Hintergrund. Ursprünglich war der Bischof von Rom, wie einer der Titel des Papstes lautet, auch nichts weiter als das. Ein Bischof, also ein Hirte, ein Aufseher und Oberpriester für diese Stadt. Der Bischof war im Allgemeinen ein mächtiges Amt in der Kirchenhierarchie und hatte in allen geistlichen Fragen gehörig mitzureden. Er war allerdings lange Zeit nicht das unumstrittene Oberhaupt der katholischen Kirche. Erst im Laufe des Frühmittelalters konnte sich der Papst in Rom durch geschickte Politik, Bündnisse und gegenseitige Gefallen seine jahrhundertelang währende Machtposition sichern. Ein großer Schritt hierfür war die Machtergreifung der karolingischen Fürsten im Frankenreich. Dieses Thema haben wir in unserer Reihe zu den Franken und Karl dem Großen ausführlich besprochen. Hört sie euch am besten gleich noch einmal an. Die Kurzfassung. Die ehemaligen fränkischen Herrscher des Geschlechts der Merowinger wurde im Laufe der Zeit von ihren mächtigsten Amtsträgern, den Hausmeiern aus dem Geschlecht der Karolinger, verdrängt. Lange Zeit regierten faktisch die Karolinger und die Merowinger waren nur noch Schattenkönige ohne Machtbefugnisse. Irgendwann wurde das Ganze zu bunt. Pippin, der Vater Karls des Großen, ließ den letzten Merowingerkönig entmachten, seinen Kopf als Zeichen der Schande und des Verlusts seiner Kraft scheren und ihn in ein Kloster stecken. Das war ein ordentlicher Coup. Hierfür brauchte er öffentliche Zustimmung. Und wer wäre hierfür besser geeignet gewesen als der Heilige Vater selbst? Also sendet Pippin irgendwann zwischen 749 und 51 eine Anfrage an den Papst. den heiligen Zacharias, und er bat ihn um eine Absegnung seines Vorhabens. Faktisch hatte er vor, einen König eiskalt wegzuputschen. Der Papst hielt sich hier relativ knapp und schrieb sinngemäß, es sei besser, den König zu nennen, der wirklich die Macht innehat. Damit war Pippin abgesegnet und tat, was er vorhatte. Noch nie zuvor hatte ein Papst irgendwen in Europa zum König erhoben oder auch nur dieses Recht für sich beansprucht. Der Papst war nun in die weltliche Politik von damals tief eingeflochten. 751 kommt es für Pippin zur Wahl zum König der Franken. Vielleicht auch zur rituellen Salbung durch dortige Bischöfe. Diese Tradition sollte sich fortführen. 754 führt der neue Papst Stefan II. In St. Denis die Salbung der Söhne des fränkischen Königs durch. Daneben wird dem König der Titel Patricius Romanorum, Schutzherr der Römer, verliehen. Diesen führte bisher nur der oströmische Exarch von Ravenna. Das karolingische Königtum wird von Gottes Gnaden, De Gratia Rex, bestimmt. Man stellt sich bewusst so eng mit der Kirche, wie man nur irgendwie konnte. Und ersetzt damit merowingisches Geblütsrecht. Worauf wollen wir hinaus? Ganz einfach. Die Kirche und der König waren zwei unzertrennliche Grundfesten der damaligen Gesellschaft. Sie brauchten einander. Der König brauchte die Zustimmung des Papstes und damit den Segen Gottes, um beim Volk und vor potenziellen Rivalen abgesichert zu sein. Der Papst hingegen brauchte die weltliche Macht eines Monarchen und damit dessen Männer. Denn der Papst verfügte, wenn überhaupt, dann nur über eine sehr überschaubare Armee. In weiterer Folge alliierten sich diese zwei großen Spieler also. Pippin führte den Papst nach Rom zurück und griff den Langobardenkönig Aistulf an. Die Langobarden hatten als letzte große germanische Stammesgewalt im Jahr 568 ein Reich auf italienischem Boden gegründet. Dieser Zeitpunkt wird traditionell als das Ende der Völkerwanderung angesehen. Damit saßen sie auch als nördliche Nachbarn dem Papst lange Zeit im Nacken. Kapitel 2: Schall und Rauch. Wir merken uns also, die wahre Macht des Papsttums lag im Mittelalter in seiner Reputation. Kaum jemand würde es wagen, den Oberherrn der katholischen Christenheit anzugreifen, denn ein Angriff auf ihn war ein Angriff auf die Kirche und damit auf Gott selbst. Faktisch wäre das allerdings nicht allzu schwer gewesen, denn der Papst konnte sich militärisch relativ wenig selbst helfen. Seine wahre Stärke waren die vielen Verbündeten, die bereitwillig waren, für den Papst in die Bresche zu springen. Dafür erhofften sie sich natürlich, bei ihm ein Stein im Brett zu haben und bei allen zukünftigen politischen und militärischen Vorhaben abgesichert zu sein. Denn der Papst galt als eine Art Sittenvater, eine Instanz für das moralisch richtige und falsche Verhalten in der damaligen Welt. Wenn er einen Angriff oder eine royale Scheidung nicht billigte, konntest du dich ihm nicht widersetzen. Ansonsten riskierte man eine Exkommunikation, den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Christen. Und das traut sich niemand, der noch bei Trost war. Der Papst Stefan II. Flehte den fränkischen König im Jahr 756 sogar förmlich um Hilfe an, weil ihn die Langobarden bedrohten. Er schrieb: Ich, Petrus, der Apostel Gottes, der euch zu Kindern angenommen hat, der ich euch Franken mir unter allen Völkern erwählte, ich dränge und mahne euch, schützt mein Volk, verteidigt Rom und die Römer. Eure Brüder vor den ruchlosen Langobarden. Kommt, kommt bei dem lebendigen und wahren Gott. Ich beschwöre euch, kommt, helft, bevor der Lebensborn, aus dem ihr trinkt und wiedergeboren werdet, versiegt. Bevor der letzte Funke der hellen Flamme verglüht, die euch leuchtet. Bevor eure geistliche Mutter, Gottes heilige Kirche, geschändet wird. Unterm Strich half ihm also die Heiligkeit nichts, wenn sich nicht mutige Männer unter seinem Kommando versammeln und ihn verteidigen würden. Pippin gibt den im gleichen Jahr nach und unternimmt im Jahr 756 seinen zweiten Italienzug. Dazu gibt er Versprechen von Gebietsabtrennungen an den Papst, dessen weltliche Herrschaft somit großzügig ausgedehnt wird. Man spricht vom sogenannten Patrimonium Petri, dem Erbe des Petrus, das man als den Kirchenstaat kennt. Das wird die territoriale Grundlage für die Kirche. Die Basis dafür ist vermutlich die gefälschte konstantinische Schenkung. Diese wird im 8. Jahrhundert gefinkelt, ausgearbeitet und behauptet, der römische Kaiser Konstantin habe dem damaligen Papst große weltliche Machtbereiche geschenkt, damit der Papst als weltlicher Politiker überlebensfähig wäre. Das ist weit ausgeholt, ja, aber nur so können wir verstehen, wie die Kirche im Mittelalter in einer zersplitterten europäischen Welt eingeflochten war und ihre Rolle spielte. Wir fassen also zusammen. Der Papst war reich an Prestige, Ehre, Würden und einer sakralen Aura, die ihn für gute Christen faktisch unangreifbar machte. Es mangelte ihm aber an anderen Dingen wie Rohstoffen, einer unangreifbaren Lage und Soldaten. Kapitel 3. Der leise Tod des Nordmanns. Die Blütezeit der Wikinger lag im späten 9. und 10. Jahrhundert. In dieser Zeit galten die Nordmannen als der Schrecken ihrer Nachbarn. Sie begingen unzählige, sehr erfolgreiche Plünderungsfahrten und entführten zahllose Menschen. Sie hinterließen neben einer kilometerbreiten Blutspur allerdings auch einiges an Kenntnissen über die Seefahrt. Wahnsinnig ausgeklügelte Schiffstypen, die trotz geringen Tiefgangs hochseetauglich waren, und einige große Städte. Kiew und Dublin beispielsweise gehen beide auf Wikingerkolonien zurück. Lange Zeit wusste niemand so recht, wie man der normannischen Plage überhaupt Herr werden sollte. Mit der Zeit fing man an, statt sie zu bekämpfen, sie durch großzügige Schenkungen oder Zahlungen zu Verbündeten zu machen. Ein Beispiel hierfür ist die im 10. Jahrhundert gegründete Elitegarde der Varäger in Konstantinopel. Diese rekrutierte sich vornehmlich aus Nordmännern und sie waren bekannt für ihre Kampfkraft und ihre unerschütterliche Loyalität ihrem Schutzbefohlenen, dem Kaiser, gegenüber. Andere wie die Normannen lockte man, indem man ihnen ein ganzes Herzogtum bot. Da konnte man einfach nicht Nein sagen. Ab dem späten 10. Jahrhundert wurden die Wikinger domestiziert, wenn man es so will. Immer häufiger kamen sie nicht zum Plündern, sondern zum Siedeln in andere Länder Europas. Nach und nach wurden sie schleichend christianisiert, bis der christliche Glaube das nordische Heidentum im 11. Jahrhundert weitestgehend verdrängt hatte. Daneben bildeten sich nach und nach die ersten geeinten Königreiche in Skandinavien. Das Ganze ist ein fließender, langsamer Prozess und keine Schwertmission. Niemand zwang den Wikingern das Wort Jesu auf. Sie nahmen es freiwillig, aus verschiedenen Gründen an. Einerseits konnten sie soweit günstigere Allianzen mit anderen Christen schmieden. Für viele Verträge war die Konversion zum Christentum sogar eine Voraussetzung. Andererseits wurden sie so für viele Handelsmöglichkeiten attraktiver und konnten besser in die restliche Gesellschaft integriert werden, wenn sie nach Frankreich oder England gesiedelt waren. Religion war zur damaligen Zeit einer der stärksten und effektivsten Einigkeitsfaktoren. Im alten Nordischen gibt es für diesen Prozess sogar einen eigenen Begriff, der übersetzt so viel wie der Wechsel der Gebräuche bedeutet. Nach und nach wurden auch die höchsten Kreise christlich. König Harald Blauzahn, nachdem das heutige Bluetooth benannt ist, wurde 970 bekehrt. Kaum zwei Jahrzehnte später herrschte mit Erik dem Siegreichen in Schweden ein christlicher König. Ab ca. 1080 hatte sich das Christentum schließlich ganz durchgesetzt. Somit starben die heidnischen Riten sukzessive aus. Kirchen wurden im großen Maße gebaut und priesterlos gesandt, um das Wort Gottes zu verkünden. Daneben verschwanden auch beliebte nordische Sagenfiguren, wie die legendenumrankten Berserker. Die meisten Quellen zu diesen unbändigen Kriegern stammen aus Zeiten, in denen der letzte Berserker schon seit Generationen tot war. Daneben eignete sich ein Eingottglaube im Gegensatz zum Polytheismus auch viel besser als Staatsreligion. Denn mit einem einzigen Gott war die Religion viel stärker zentralisiert und konnte auch gezielter instrumentalisiert werden, um eine Propaganda auf den Herrscher anzutreiben. Vermutlich war der Übertritt zum Christentum für nicht allzu wenige auch ein Lippenbekenntnis, um sich weltliche Vorteile zu sichern. Andererseits schlossen sich Religionen in der Praxis oft nicht so sehr aus, wie man es vielleicht glauben mag. Auch in der Spätantike, als das Heidentum langsam vom Christentum abgelöst wurde, gab es einige Personen mit mehr oder weniger zwei Identitäten. Sie waren hier zwei unterschiedlichen Welten zugetan und wollten keine für die jeweils andere einfach aufgeben. Das ist allerdings sehr schwierig nachzuweisen, denn einerseits kann man in niemanden hineinschauen und andererseits heißt Geschichte lange Zeit die Geschichte des großen Mannes und nicht die des Kleinen. Sozialgeschichte war in altertümlichen und mittelalterlichen Quellen lange Zeit ein sehr untergeordnetes Thema. Man schrieb viel über große Herrscher und deren Regentschaft, nicht aber über seine Untertanen. So brutal es auch klingen mag, wenn in einer Quelle Bauern erwähnt werden, dann vermutlich nur, weil 2000 von ihnen im Kampf gestorben sind. Kapitel 4. Wie ein Phönix aus der Normandie. Das Westfrankenreich war so lange Zeit von den Normannen regelrecht heimgesucht worden, bis sie ihnen Land gegen Lehnstreue anboten. Damit begann eine jahrhundertelange Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen suchte. Sie entfalteten eine wahnsinnig große eigenständige Macht und ihr Staatsaufbau war für die damalige Zeit erstaunlich modern. Die Zentralgewalt des westfränkischen Königs, der später fließend zum französischen König werden sollte, litt natürlich unter diesen Vorgängen. Und lange Zeit versuchte er auch, manchmal erfolgreich, manchmal weniger, dem raschen Machtzuwachs der Nördlinge Einhalt zu gebieten. Denn mit ihnen hatte er quasi einen Staat im Staat geschaffen, den er nur schwer kontrollieren konnte. Den Normannen war ein gewisser Eifer angeboren, eine brennende Ambition. Es startete...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eine Expansion nach der anderen, im großen Stil. Von der Normandie aus schufen sich die Nachkommen der Wikinger eine beachtliche Machtspanne. Sie eroberten, wie ihr wisst, den größten Teil Englands, die nördlichen Küstenstreifen Afrikas, Sizilien, Süditalien und sogar Besitzungen im Heiligen Land. Tatsächlich waren unter den ranghöchsten Anführern des ersten Kreuzzugs mehrere Normannen. Sie stellten also rasch einen integralen Bestandteil der lateinisch-christlichen Welt dar. Ironisch, wenn man bedenkt, dass es kaum 3 Generationen her war, dass ihre Urgroßväter den Urgroßvätern anderer Männer die Schädel einschlugen. Und die Habseligkeiten raubten, mit denen sie nun Schulter an Schulter kämpften und Tisch an Tisch aßen. Eine skurrile Situation. Aber das Konzept ging auf und die Normannen breiteten ihren Einfluss aus. In Italien ging das Ganze so vonstatten. Wikinger und später die in Frankreich ansässigen Normannen genossen einen ausgezeichneten Ruf als verlässliche und vor allem tödliche Krieger. Männer, die gut darin waren, andere Männer umzubringen, waren zu allen Zeiten der Geschichte heiß begehrte Dienstleister. So entstanden aus kleineren Lokalherrschaften von erfolgreichen Heerführern geschlossene Herrschaftskomplexe der Normannen, wie einer der renommiertesten Mediävisten des deutschen Raumes, Johannes Giesauf, es ausdrückte. Hier gründete beispielsweise die einflussreiche normannische Familie der Hauteville das Königreich von Neapel und Sizilien, das im gesamten 12. Jahrhundert ein mächtiger Spieler in der Region bleiben sollte. Hier geriet man in starke Konkurrenz zum angrenzenden Papst. Allerdings treten sie auch öfter als seine Verbündeten auf. Nur so nebenbei. Die Normannen heirateten sogar in das deutsche Kaiserhaus ein. Die normannische Prinzessin Konstanze heiratete den römisch-deutschen Kaiser Heinrich VI. So wird dessen Sohn Friedrich II., ein halber Normanne, später deutscher Kaiser. Er wächst sogar im südlichen Italien, genauer gesagt vor allem auf Sizilien in Palermo auf. Hierdurch beherrscht das Heilige Römische Reich für einige Zeit auch Sizilien und den Süden Italiens. Friedrich unternimmt auch den Versuch, die sehr fortschrittliche und durchgriffsstarke Herrschaftspraxis der Normannen von Sizilien auf Deutschland zu übertragen. Dieser Plan ist aber von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ihr seht also, die politische Situation ist verzwickt. Kapitel 4. Das Vorspiel. So wuselten die Nordmänner in den Süden Italiens. Ab dem Jahr 1030 ermöglichte ihnen eine entsprechende Schenkung die Ansiedlung dort. Die Vorzüge lagen auf der Hand. Angenehmes Klima, milde Winter, ergiebige Felder und sie waren ihre eigenen Herren. Eine Staatlichkeit gab es hier nicht. Italien war in unzählige kleine Grafschaften und eigenständige Städte zersplittert. Der Papst, Leo IX., sah sich von seinen nicht immer allzu friedlichen Nachbarn im Süden bedroht und suchte bei seiner Verwandtschaft im Heiligen Römischen Reich um Unterstützung. Allerdings war diese aufgrund einiger Verspannungen zwischen dem Kaiser und dem Papst relativ mäßig ausgefallen. Der Kaiser gab ihm nur einige 100 Krieger mit auf dem Weg. Damit könnte man eine ernst gemeinte Invasion der Normannen keinesfalls abwehren. Zu dieser Zeit zeichneten sich allgemein Spannungen zwischen Kaiser und Kirche ab. Immer wieder wurde gestritten, wer nun der Mächtigere und der Wichtigere sei. Wer im Zweifel das letzte Wort hätte. Dazu kamen andere Probleme in der Kirche, wie unkeusches Treiben, ein großer Einfluss päpstlicher Mätressen und im Jahr 1000 eine Periode, die als Pornokratie
in die Geschichte einging. Wörtlich übersetzt die Herrschaft der Huren. Die Geliebten der Päpste und Bischöfe wurden so mächtig, dass man ein Zölibat einführen musste. Dazu kam vermehrt Simonie, der Kauf von Ämtern, und bald im 11. Jahrhundert sollte der Investiturstreit beginnen. Kaiser und Papst wollten immer ihre eigenen Günstlinge in guten Positionen sehen und gerieten hierbei in Interessenkonflikte. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Einfach gesagt, das Papsttum hatte keine einfache Zeit vor sich. Auf seinem Rückweg von Deutschland nach Rom schlossen sich ihm aber gläubige Italiener an. Etwa 2000 Leute. Damit waren seine Reihen etwas verstärkt. Aber die Gewaltmacht der Normannen könnte er auch damit nicht aufhalten. Er brauchte einen Verbündeten, und zwar einen mächtigen. Also schluckte er die Kröte und sandte ein Bündnisangebot an einen Glaubensrivalen, die Byzantiner. Sie waren der mächtigste Faktor im Osten. Zwar waren sie strenggläubige Christen, aber sie waren orthodox und weigerten sich, sich unter das Primat, also die Oberhoheit und Unfehlbarkeit des Papstes, zu stellen. Lange Zeit schwelten hier Glaubenskonflikte über die Auslegung diverser Themen und Vorschriften. Es ging mitunter aber einfach um Macht. Tatsächlich trat aber der unwahrscheinliche Fall ein und die Byzantiner nahmen Papst Leos Angebot an. Sie würden sich an seine Seite stellen. Zu einem Vereinen mit den Byzantinern sollte es allerdings gar nicht erst kommen. Die Normannen wussten das zu unterbinden. Sie versperrten ihm auf dem Weg nach Süden ganz einfach den Weg. Bei deren Anblick blieb der Papst allerdings zuversichtlich, denn seine Armee war beinahe doppelt so groß wie die der Normannen. Kapitel 5: Schlacht gegen den Papst. 18. Juni 1053. Der Tag der Schlacht war gekommen. Schon der Morgen war heiß und trieb den schwer gerüsteten Männern den Schweiß auf die Haut. Es war die Hauptsaison des Krieges. Doch kam es immer wieder vor, dass Männer wegen Hitze und den Strapazen einfach zusammenbrachen und sogar starben. Die Anführer der Normannen erkannten ihre massive zahlenmäßige Unterlegenheit und bemühten sich, Verhandlungen in die Wege zu leiten. Denn sie wussten, dass sie diese Schlacht auch durchaus verlieren könnten. Der Papst nahm diese zuerst auch an, einfach um Zeit zu schinden, während er auf seine Verbündeten aus Byzanz unter der Führung eines Herzogs namens Argyros wartete. Als der Papst mit seinen Verbündeten rechnete, ließ er die Verhandlungen fruchtlos stoppen. Was sollten die Feinde ihm schon anhaben, wenn er fast doppelt so viele Männer, Gott und bald schon die Byzantiner auf seiner Seite hatte? Das päpstliche Heer zählte in etwa 6000 Mann, für mittelalterliche Verhältnisse eine beträchtliche Anzahl. Allerdings waren ihre Bewaffnung und Ausrüstung eher mäßig ausgefallen und die meisten von ihnen waren simples Fußvolk. Auch waren viele keine professionellen Soldaten. Die Soldaten der Normannen hingegen waren etwa 3500. Bis an die Zähne bewaffnet, gedrillt, ausgebildet, gut gerüstet und nicht zu vergessen, die meisten von ihnen saßen auf einem Pferd. Die zahlenmäßige Überlegenheit des Papstes würde ihm in dieser Schlacht nicht zwingend einen Sieg garantieren. Und schön langsam dämmerte auch ihm das. Der Vorteil der Mobilität lag bei den Normannen. Deshalb griffen sie an, bevor die Armee des Papstes noch weiter wachsen können würde. Das normannische Heer gliederte sich in drei gut gegliederte Blockformationen. Jeder einzelne unterstand dem Kommando eines fähigen Grafen, der sein militärisches Können bereits unter Beweis hatte stellen können. Richard von Aversa, Humphrey de Hauteville und schließlich der berühmte Robert de Guiscard, der später Herzog von Apulien und einer der mächtigsten Player Italiens werden sollte. Das waren hartgesottene Profis. Auf der päpstlichen Seite führten wegen des schwäbischen Kontingents unter anderem deutsche Adlige die Armee an. Der Papst selbst übrigens nahm an der Schlacht nicht teil, weder als Kommandeur und schon gar nicht als Kämpfer. Einerseits war er hierfür schlicht und einfach zu wichtig, andererseits wäre sein Kampfwert wohl überschaubar gewesen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Es mag seltsam klingen, aber im Frühmittelalter war es gar nicht mal so ungewöhnlich, dass auch Kleriker in Schlachten mitkämpften. Bisweilen führten auch Bischöfe Heere an. Religion und Kampf schlossen sich nicht aus. Allerdings hatte der Papst wohl auch nicht die beste militärische Ausbildung genossen und auf dem Schlachtfeld wäre er wohl das beliebteste Ziel gewesen. Deshalb beobachtete er die Schlacht von der Stadt Civitate aus. Währenddessen machte sich die normannische Kavallerie bereit und stürmte von ihrem Hügel aus geradewegs auf die päpstliche Infanterie zu. Diese packte schön langsam, ein berechtigter Zweifel, ob es eine gute Idee war, sich dem Papst anzuschließen, als sie schwer gepanzerte Kavalleristen auf sich zupreschen sahen. Kapitel 6: Aufprall. Der Plan der Normannen lautete simpel. Man wollte mit Schwung in die feindliche Formation krachen und diese so zum Auflösen zwingen. Das würde auch gut funktionieren. Denn um einem Kavallerieangriff standzuhalten, erforderte es zwei Dinge: Mut und Disziplin. Zumindest das zweite hatten diese Truppen sicher nicht im Übermaß. Also galoppierten sie mit höchster Geschwindigkeit auf die päpstliche Linie zu und krachten mit schweren Lanzen und Schwertern in der Ebene der Stadt frontal in die Feinde. Die leicht bewaffneten und unvorbereiteten Männer des Papstes waren im Schock. Mit so einem Aufprall konnten sie nicht umgehen und verloren den Zusammenhalt. Ein wildes Gemetzel entfaltete sich. Die Reiterei blieb hoffnungslos überlegen und die Reihen des Papstes lichteten sich schnell. Nach und nach begann das Fußvolk einfach vom Schlachtfeld zu fliehen. Wenn man den mittelalterlichen Quellen Glauben schenkt, soll sich Robert de Guiscard hier ausgezeichnet haben und gekämpft haben wie ein tollwütiger Eber. Er wurde mehrfach vom Pferd gerissen, konnte aber alle seine Gegner erschlagen und sich zurück in den Sattel schwingen, von wo aus er seine Truppen zum Sieg anfeuerte. Langsam aber sicher wurden die Truppen des Papstes radikal dezimiert. Entweder blieben sie tot im Dreck liegen oder sie hatten ihre Waffen weggeworfen und das Weite gesucht. Mit aufgerissenen Augen, die Finger fest um die Zinnen der Stadtmauer geklammert, musste Papst Leo mit ansehen, wie seine Armee vernichtet wurde. Und er wusste, dass niemand kommen würde, um ihm zu helfen. Er wusste, dass das weitreichende Konsequenzen für ihn hätte. Schlussendlich verblieben nur mehr die Truppen aus Schwaben und deren wackere Offiziere am Schlachtfeld übrig. Sie wurden bis zum letzten Mann massakriert. Die Normannen machten sich keine Mühe, Gefangene zu nehmen, was möglicherweise ein Fehler war. Denn es war eine übliche und durchaus lukrative Praxis, hochrangige Feinde gefangen zu nehmen, um von deren Familien hohe Lösegelder zu fordern. Hatte man dem richtigen Mann das Messer an die Kehle pressen können, konnte man viel Geld rausholen, sodass man nie wieder materielle Sorgen haben würde. Auch die Heerführer des päpstlichen Heeres fielen teilweise im Kampf. Trotz knapp 3000 Mann an numerischer Überlegenheit waren sie praktisch ausradiert worden. Kapitel 7 Abrechnung. Die Schlacht war geschlagen, die Toten gezählt und verscharrt. Nun folgte von Seiten der Normannen eine Abrechnung. Ihr größter Rival in Italien, der Papst, hatte sie zu sehr gereizt. Er hatte versucht, ihre Position auf der Apenninhalbinsel systematisch zu untergraben und ein Bündnis gegen sie zu schmieden. Er hatte sich ihnen in der Schlacht gestellt und haushoch verloren. Und nun hatten sie ihn auf dem Präsentierteller. Der Papst höchstpersönlich geriet in normannische Kriegsgefangenschaft. Wie genau? Darüber wird bis heute gestritten. Auf der einen Seite heißt es, der Papst habe sich freiwillig ergeben, damit sein Leben verschont werde. Andere behaupteten, die Stadt Civitate hätte ihn in ihrer Angst herausgerückt. Damit wollte man verhindern, dass die Normannen die Stadt zerstören würden. Wenn eine Horde schwer bewaffneter, blutrünstiger Nordmänner an deine Pforte pocht, wirst du vermutlich nicht lange zögern, ihnen die einzige Person auszuhändigen, wegen der sie gekommen sind. Sei es, wie es sein mag. Papst Leo IX. Wurde gefangen genommen und der Stadt Benevent in Süditalien gefangen gehalten. Dort hatte man ihn an den Eiern und konnte ihn in den politischen Willen der Normannen zwingen. Er wurde unter anderem genötigt, alle möglichen Gebietsforderungen der Normannen anzuerkennen. Sie bestanden auch darauf, dass ihnen alle eroberten Gebiete offiziell und rechtens übertragen wurden und sicherten sich somit die Herrschaft über große Teile Italiens. Leo konnte immerhin schwer Nein sagen. Nach etwa einem Dreivierteljahr in der Gefangenschaft wurde der Mann im April 1054 tatsächlich freigelassen. Einerseits hatte man von ihm, was man wollte. Andererseits war er schwer krank und starb kurz darauf. Ironischerweise erfuhr er somit zu Lebzeiten gar nicht mehr vom ebenfalls im Jahr 1054 stattfindenden Schisma, der großen Spaltung der Kirche des Westens und des Ostens. Diese horrende Niederlage des Papstes ging wie eine Schockwelle durch die damalige Gesellschaft. Sie zeigte deutlich und fast schon peinlich auf, dass der Papst zwar enorm große geistliche Autorität und Macht vorzuweisen hatte, allerdings war er in weltlichen Belangen nicht der gefährlichste Spieler auf dem Feld. Hatte er seine »Ich-bin-der-Heilige-Vater-Karte« erst einmal verspielt, war er nur noch ein sterblicher Mann und konnte auch so besiegt werden. Die wahre Macht des Papstes lag also darin, so sakrosankt durch seine heilige Aura zu sein, dass es niemand wagen würde, einen Angriff auf ihn zu starten. Die Normannen unterdessen sollten noch eine ganze Weile einen Machtblock in Süditalien haben, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Und was lernen wir daraus? Übertreib es nicht mit deiner Position.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.